Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Hallo allerseits. Ja, sie war eine der einflussreichsten und integren grünen Politikerinnen und zwar der ersten Stunde von Anfang an eigentlich dabei. Antje Vollmer, er ist einer der bekanntesten, originellsten deutschen Liedermacher, ein Poet und ein Clown, Hans-Eckart Wenzel. Und diese beiden mit Ost- und Westbiografie haben eines der schönsten Filmbücher des Jahres gemacht über Rainer Werner Fassbinder. Haben sie sich verständigt, wie sie das gemacht haben, welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben beim Ansehen aller Filme von Fassbinder, und das ist ja dann schon einiges. Das erzählen Sie dann hier in der zweiten Stunde. Außerdem reden wir natürlich über aktuelle Filme in Ihrem Kino, zum Beispiel dieser sehr ironische Western Slow West. Und wir reden über den Film Gefühlt Mitte 20. Das ist ja das Alter, ich glaube, das jeder so in sich trägt. Da bleibt man irgendwie stehen und hat immer das Gefühl, man wäre tatsächlich gefühlt Mitte 20. Spätestens seit Francis H., großer Berlinale-Hit, hat sich der New Yorker Regisseur Noah Baumbach vor 2 Jahren einen Platz in unseren Herzen erobert. Übrigens auch mit wunderbaren Trickfilmen. Also Mr. Mrs. Fox zum Beispiel ist auch ein Film von ihm. Der Mann ist unheimlich vielseitig, ist ein wunderbarer Regisseur. Und er schafft es ja immer wieder, so die Nöte und die Sorgen der New Yorker zu beschreiben. So der Middle-Ager, wie man so schön sagt. Anna Wollner, herzlich willkommen, ist davon noch weit entfernt. Übrigens vom Middle-Age, gefühlt Mitte 20, ist er jetzt sein neuer Film. Und dieser Film, also über Midlife-Crisis und das Hipstertum, den hast du auch gesehen. Du hast sogar mit Noah Baumbach gesprochen, was mich ganz besonders freut, dass wir jetzt also auch über diesen Mann reden können. Es sind ja im Prinzip in diesem Film, Anna, und das macht er so geschickt, 2 Welten, die da aufeinandertreffen.
Es sind ja 2 Welten, obwohl nur 20 Jahre zwischen ihnen liegen. Es ist ja eigentlich auf dem Papier gar nicht so viel. Aber auf der einen Seite haben wir eben Josh und Cornelia gespielt von Ben Stiller und Naomi Watts. Und die haben sich eingerichtet in ihrem kinderlosen Brooklyner Yuppie-Leben. Er arbeitet seit über 10 Jahren an dem nicht enden wollenden Dokumentarfilmprojekt, was ihm immer wieder entgleitet. Sie ist ja eigentlich nur die Produzentin mit einem berühmten Vater im Hintergrund. Und so richtig was los ist eben nicht in ihrem Leben, bis eben Jamie und Darby auftauchen.
Man verspürt eine Menge Energie in ihrer Gesellschaft. Versteht ihr? Wie alt sind sie?
Vielleicht.
25 vielleicht.
26, 27.
Es sind noch Kinder.
Vor 9 Jahren konnten sie nicht mal wählen.
Aber sie sind verheiratet.
Wieso? Ihr solltet seine Plattensammlung sehen. Er hat Jay-Z, er hat Thin Lizzy, er hat Mozart. Sein Stil ist demokratisch. Da die Goonies, da Citizen Kane. Sie unterscheiden nicht zwischen E und U. Es ist fantastisch.
Wann wurden denn die Goonies zum Kulturgut?
Da hat er eine andere Meinung.
Ihre Wohnung sieht aus, als wäre sie voll mit Sachen, die wir irgendwann weggeworfen haben. Aber bei Ihnen sieht's toll aus.
Ja, und da geht's dann los bei diesem Schwärmen mit dem Clash der Generationen. Ja, eigentlich, wenn das Hipstertum auf die Midlife-Crisis trifft.
Genau so ist es in diesem Film. Und Ben Stiller versucht sich also anzubiedern, diesen jugendlichen Stil zu kopieren. Also hat er einen Hut auf, trägt Skinny Jeans, Single Speedrad, damit rast er durch die Gegend. Und er versucht dann eben krampfhaft auch wieder auf jung zu machen, was ja immer total peinlich ist, wenn sich jemand so ranschmeißt, Anna. Ist das nach Francis H., was ja auch schon ein Film mit so einem Hipster-Effekt war, jetzt die Fortführung?
Ja, Baumbach, der dreht diesen Francis H.-Effekt, dieses leichtfüßige durchs Leben laufen, mehr oder weniger einfach um.
And Francis in some ways was about this.
In Francis H. ging es auch schon darum, nur genau andersherum. In meinen 20ern habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wann mein Leben denn nun endlich beginnen wird. Es gab diese Angst, dass alles so schnell geht, ich irgendwas verpasse und nicht genug mitnehme. Aus heutiger Sicht ist das natürlich albern, aber damals fühlte es sich realer. Mit dem Alter kommt eben auch die Gelassenheit. Es ist kein Druck mehr da. Man ist im Leben einfach angekommen.
Ja, angekommen, aber eben auch unzufrieden. Und genau das zeigt Baumbach, wenn Stiller immer wieder das Verhalten von Adam Driver, also dem Jüngeren der beiden, kopiert, die aber eigentlich das viel spießigere Leben leben oder es zumindest vorgeben. Also es gibt so eine Situation am Tisch, sie kommen nicht auf das Wort Marzipan, sie haben gerade gegessen. Und Ben Stiller will einfach googeln. Und Adam Driver sagt, nee, keine Smartphones am Tisch. Was ist daran so schlimm, Dinge auch mal nicht zu wissen? Also die Entschleunigung, die Enddigitalisierung oder die Musiksammlung von Adam Driver, vor der Ben Stiller ganz ehrfürchtig steht, weil einfach alles da ist, sogar auf Vinyl, und er selbst als der Ältere nur die CDs im Schrank hat.
Übrigens Ben Stiller ganz wunderbar, finde ich, auch zurückgenommen in seiner Komik, nicht? Und er ist ja ein Mann, also der so traurig eigentlich ist in seiner Peinlichkeit, aber der auch nicht lächerlich gemacht wird, der es auch nicht als eine lächerliche Figur spielt. Also mich hat er sehr angerührt übrigens in seiner Verzweiflung, seiner Angst vorm Alter. Das kann man ja irgendwie auch nachvollziehen. Baumbach ist ja nun selbst, der Regisseur Mitte 40, jeder fragt sich jetzt natürlich, wie viel Autobiografie steckt da drin?
Ein bisschen was, aber interessanterweise anders, als du es vielleicht vermuten würdest.
Die Leute gehen meist davon aus, dass ich viel mit dem von Ben Stiller gespielten Regisseur gemeinsam habe. Dabei bin ich dem jüngeren, von Adam Driver gespielten Typen ähnlicher, zumindest beruflich. Ich bin ja im Reinen mit meiner Arbeit als Regisseur, bin produktiv und habe kein Erbarmen, wenn es um Kreativität geht. Alles Dinge, mit denen Bens Figur auf dem Kriegsfuß steht.
Na, da hat er vermutlich recht, denn der Regisseur im Film, also Ben Stiller, der arbeitet seit 10 Jahren am gleichen Dokumentarfilm, verheddert sich an seinem einzigen Protagonisten, während der Junge innerhalb von 4 Tagen den Film fertig macht und gefühlt Mitte 20 selbst ist Baumbachs, ich glaube, 8. Film und was bei ihm immer deutlicher wird, vom Tempo, von den Dialogen, von den Profilneurosen seiner Figuren, ist wirklich die Nähe zu Woody Allen und auch das ist nicht ganz zufällig, denn die beiden sind in Brooklyn auf die gleiche Highschool gegangen.
Aber eben anders als so in den jüngeren Werken von Woody Allen ist das eben kein Film, der so von der Geschichte angetrieben wird, sondern eben wirklich von dem ganz tief ausgeloteten Seelenleben der Figuren. Das ist, glaube ich, die große Stärke von Noah Baumbach, eben seine Menschen uns so ganz nahe zu bringen und sie zu realen Figuren werden zu lassen und dabei die Komik übrigens trotzdem nicht zu vergessen. Anna, zwischen uns liegt mir auch etwa so 20 Jahre, habe ich gerade gemerkt, und du merkst ja auch, wie ich versuche, dich in jeder Hinsicht zu kopieren.
Selbstverständlich. Aber du trägst auch Skinny Jeans und Hut, wie ich jeden Tag.
Absolut. Aber es ist natürlich auch lächerlich, dieser Versuch, das Alter und die Jahre irgendwie zu betrügen. Anna, dir ganz herzlichen Dank. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Die japanische Regisseurin Naomi Kawase ist eine gute Bekannte und damit hallo und herzlich willkommen. Anke Liebig ist da. Hallo Anke.
Ich bin auch eine gute alte Bekannte.
Das sowieso,
ne?
Anke, genau. Und wir sehen sie immer wieder in Cannes. Da ist sie ja so ein Stammgast eigentlich mit ihren ganz besonderen Filmen und auch ihr neuer Film, also der jetzt ins Kino kommt, Still the Water, ist wieder so ein typischer Film für sie, finde ich. Zum einen erzählt sie ja eine klassische Liebesgeschichte. Das ist so genau das, was man eben erwartet. Menschen, die also mit der ganzen Leidenschaft sich ineinander verlieben. Auf der anderen Seite aber wiederum ist es wieder alles ganz anders und hat eine ganz andere Erzählweise und nimmt eben diese Liebesgeschichte in ganz anderer Weise her. Also erzähl uns einfach mal, wie ist diese Liebesgeschichte aufgebaut?
Ja, das ist ja so eine Boy-Meets-Girl-Geschichte und die wird eingebunden in eine größere Geschichte. Also anders kann man das gar nicht sagen. Das hört sich jetzt esoterisch an, aber bei Naomi Kawase geht es immer um den sogenannten Kreislauf des Lebens, also wie Tod und Liebe, Sehnsucht, die großen Gefühle, wie das alles zusammengehört. Und das macht sie anhand hier von 2 Jugendlichen, die sich ineinander verlieben, die aber trotzdem sich auch noch mit anderen Gefühlen konfrontiert sehen. Bei dem Jungen ist es so, der Vater hat die Familie verlassen, er ist jetzt alleine mit der Mutter, bei dem Mädchen liegt die Mutter im Sterben. Und sie verlieben sich ineinander, erleben die erste Erotik und natürlich sehen sie die Welt dadurch anders, nehmen auch die Natur, das Meer, alles anders wahr und nehmen aber auch diese anderen Gefühle, die sie noch haben, anders wahr, weil alles gehört eben zusammen. Was Neues entsteht, eben diese Liebe, und was anderes geht vielleicht wieder. Und das wird alles so in sehr harmonischen Bildern erzählt.
Anke, du hast ja gerade schon angesprochen, ihre ganz besondere Weltsicht, also esoterisch, man könnte auch sagen spirituell, geht es bei ihr ja immer zu. Also sie hat immer so eine untere Ebene, eine andere Ebene noch. Es gibt immer den Verweis auf eine vielleicht existierende andere Welt des Geistigen.
Ja, ich finde das ja ganz interessant. Ich meine, wir beide sind ja nun alles andere als esoterisch, sondern eher so Pragmatiker. Aber wenn man deren Filme sieht, dann vergisst man doch für einen Moment, dass wir Menschen nicht nur der Nabel der Welt sind. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie das nicht als Botschaft rüberbringt, sondern dass das alles auch aus einer anderen Kultur kommt, dass es ein anderes Selbstverständnis dort hat. Und das spürt man natürlich auch in den Bildern, weil diese Bilder sind natürlich auch ganz anders aufgebaut als jetzt in einem Film, wo es ums Sterben geht, hier aus Deutschland, oder?
Auf jeden Fall, Anke. Das liegt sicherlich aber eben auch an ihrem Umgang mit der Natur. Also ihre Bilder nehmen das ja alles auf. Die Wälder, die rauschenden Wälder, hier in diesem Fall natürlich das Wasser, das eine ganz große Rolle spielt. Also das ist ja immer Teil ihrer Geschichten und die Natur ist eigentlich so etwas wie ein ganz wichtiger Handlungsträger immer in ihren Filmen.
Ja, weil die Natur immer da ist, weil sie was Archaisches hat, weil sie auf den Menschen quasi herunterschaut, immer da. Das gibt ja auch so was Beruhigendes. Und ich glaube, das Interessante bei Naomi Kawase ist einfach, dass sie alles, also die Kamera ist so offen. Es wird alles eben gleich behandelt. Die Natur, aber auch der Menschen. Dann die Liebe zwischen diesen beiden jungen Menschen, aber auch das Sterben. Es gibt ja auch eine ganz lange Sterbeszene in dem Film. Aber die wird eben genauso aufgenommen wie die Wälder. Und dadurch kriegt es eben alles die Harmonie. Normalerweise würdest du ja denken, Sterben ist Disharmonie, aber es wird eben alles von so einem Bilderfluss aufgefangen, den man ruhig meditativ mal nennen dürfte.
Ich danke dir ganz herzlich. Still the Water, also der Film von Naomi Kawase, eine der wichtigsten Filmemacherinnen aus Japan, war der große Hit übrigens, auch so ein Geheimtipp im vergangenen Jahr im Wettbewerb von Cannes. Und viele Anker haben ja damals geglaubt, wurde vielleicht sogar die Goldene Palme bekommen, hat da nicht geklappt, aber dieser Film nun endlich bei uns auch im Kino zu sehen. Und wir haben es ja eben ganz eindeutig formuliert, durchaus eben auch ein großes Seherlebnis für Menschen, die wie wir so eher dem Diesseits ganz verpflichtet sind. Anke, vielen Dank dir.
Tschüss.
Bei mir zum Studio Hannelore Heide, die ich herzlich grüße.
Hallo.
Hannelore, wir machen das ja auch schon eine Weile und wir haben in unserer Kritikerlaufbahn immer wieder Western gesehen. Das ist ein unausrottbares Genre, ein Genre, das immer wieder auch erneuert wird. Der mit dem Wolf tanzt oder Erbarmungslos Clint Eastwood, finde ich, hat damals wirklich was ganz Großes geleistet für diese Genre. Also es ist sozusagen nicht tot zu kriegen, es wird immer wieder neu belebt, auch hinterfragt, auch ironisiert. Und wir haben jetzt ein besonders interessantes Beispiel für einen Spätwestern, wenn man so will. Slow West, das ist ein Regiedebüt, eine Schotten wohlgemerkt. John McLean hat diesen Film also gedreht, interessanterweise in Neuseeland übrigens, sieht aber auch absolut aus wie der Wilde Westen, gar keine Frage. Und im Grunde genommen, Hannelore, bietet der Mann erstmal so inhaltlich, wenn man die Geschichte erzählt, alles, was zum Western gehört. Also das ganze Arsenal ist da.
Genau, und das ist sehr irritierend, weil es ist diese Musik, die typische. Die Landschaften sehen übrigens fast ein bisschen aus wie die in diesen alten Western, wie im Studio gebaut, wie irgendwie nachgebaut. Es sind diese Typen, also diese Kopfgeldjäger, die da mit Krücken kommen, mit Glasaugen, mit Goldzähnen. Also es ist, der Film ist eigentlich auch visuell voller Klischees und das hat mich unheimlich irritiert, muss ich sagen. Und es ist aber die Attitüde, so wie es uns präsentiert wird, ohne diese aufgeheizte, leidenschaftliche Spannung, die ein Western eigentlich hat. Ich konnte ehrlich gesagt die erste halbe Stunde mit dem Film nicht viel anfangen. Auch die Dialoge, die da gesprochen werden, die waren so altmodisch und pathetisch. Nun spielt er Ende des 19. Jahrhunderts. Es kommt ein Greenhorn aus Schottland in den Wilden Westen, der natürlich keine Ahnung von gar nichts hat, weil er seine Liebste finden will. Und dann merkt man aber so an Details, zum Beispiel hat dieses Greenhorn, der hat nur eine Kaffeekanne mit oder Teekanne. Oder es gibt dann lauter kleine Details, die dich doch irritieren, weil du merkst, hier ist ein Regisseur am Werk, hier ist eine Inszenierung, die führt dich erstmal auf alle Holzwege, aber da steckt was dahinter. Mhm. Da steckt Witz dahinter, steckt Ironie dahinter. Und insofern habe ich dann sehr aufmerksam zugeguckt.
Und zu diesem Arsenal an bekannten Konstellationen, an Konventionen eben auch des Genres gehört eben genau diese Konfrontation. Greenhorn, übrigens gespielt von Cody Smith McPhee. Diesen jungen Mann kennen wir ja schon aus The Road. Da war er noch ein Kind, nicht ein ganz toller junger Schauspieler. Dazu gehört eben auch das Raubein, der Erfahrene, der alles weiß. In dem Fall eben gespielt von Michael Fassbender. Und wie die beiden sich so unterhalten, das hören wir uns erstmal an.
Sie sind ein einsamer Mann.
Kein Grund, sich Sorgen um mich zu machen.
Ich meine ja nur, es gibt mehr im Leben als schlichtes Überleben.
Ja, da ist noch der Tod. Überleben heißt nicht nur einem Hasen das Fell abzuziehen. Du musst wissen, wann du laut wirst und wann du den Mund hältst. Wann du Prügel einsteckst und wann du zuschlägst.
Das also die Konstellation, die Grundkonstellation, denn die beiden ziehen ja dann auch gemeinsam los mit unterschiedlichen Motiven, aber gewissermaßen ist ja Michael Fassbender dann so der Lehrer. Auch das kennen wir, Hannelore. Wir wissen, da ist einer, der weiß alles, der kann das alles. Aber du hast es ja auch schon angedeutet, die Stärke ist, alles ist irgendwie ganz ernsthaft und gleichzeitig total ironisch.
Ja, und Ich wundere mich auch, also zum Beispiel die deutsche Synchronisation ist so schrecklich kitschig und pathetisch. Also da merkt man, also die Ironie wird einem, die springt einem nicht ins Gesicht. Das hätte mich auch nicht interessiert. Das gab's ja alles auch schon. Dieser Film ist so merkwürdig. Es wird also ein richtiges Roadmovie. Sie ziehen durchs Land und die Figuren an sich nehmen sich total ernst. Ne? Also der Idealismus dieses jungen Mannes, der wird nicht lächerlich gemacht, der wird nicht ironisiert, der steht bis zum Schluss, bis zum Showdown. Und auch Fassbender ist, ich will jetzt nicht sagen, dass doch, es gibt eine Annäherung. Es gibt nahezu Zärtlichkeit zwischen diesen Männern. Und das ist aber durch diese coole und schräge Inszenierung so überhaupt nicht sentimental und eben so noch nicht gesehen.
Ein Schotte im Wilden Westen, sein Name ist John McLean, sein Regiedebüt ist jetzt also im Kino zu sehen, Slow West, so etwas wie ein Meta-Western, ein Überwestern, ironisch, gleichzeitig total realistisch, vielleicht sogar realistischer als viele Klassiker des Genres, all das hat dieser junge Mann vollbracht mit Slow West. Vielen Dank, die Hannelore Heider war das. Wenn Sie in den nächsten Tagen, und wir empfehlen das dringend, in das Radio 1 Freiluftkino gehen, im Friedrichshain ein ganz besonders liebevoll geführtes, sehr schön ausgestattetes Freiluftkino mit einem exzellenten Programm natürlich. Also wenn Sie da hingehen, erleben Sie ab heute in den kommenden 3 Tagen dann eine Videopremiere. Da läuft nämlich vor dem Hauptfilm ein sehr schönes Video, interessiert uns besonders, weil das ist das Regiedebüt eines Schauspielers, den Sie wahrscheinlich auch kennen, Christoph Letkowski, sehr berühmt geworden mit Parcours, aber natürlich auch vor allem mit Feuchtgebiete. Da war ja doch dieser nette Pfleger, dieser Krankenpfleger, nicht, auf den sich die Begierde dann auch so richtete. Der Heldin, also Christoph Letkowski, hat ja eine Band. Er ist übrigens auch Mitglied des Ensembles der Volksbühne. Seine Band ist Von Eden, haben für uns auch schon mal gespielt beim Parkfest. Und jetzt gibt's also ein neues Werk von ihnen. Sommer ist, also das absolut passende, schöne Sommerlied. Und dazu gibt's ein Video, das hat Christoph selbst inszeniert. Also Regiedebüt und außerdem neues Lied von Eden. Und wir hören dieses Lied jetzt auch, Sommer ist. Und das läuft ab heute. Heute ist dann die Premiere, 3 Tage lang vor jedem Hauptfilm im Radio 1 Freiluftkino. Wir befinden uns ja noch mitten im Fassbinderjahr. Das ist noch längst nicht vorbei und es gab ja viele sehr interessante und sehr spannende Projekte schon, die mit Fassbinder zu tun hatten. Es gibt ein Buch, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, das auch noch gar nicht so lange auf dem Markt ist und das ein Dialog ist. Also die beste Form, finde ich, sich zu verständigen. Und was dieses Buch macht, ist eigentlich etwas, was wir in dieser Sendung auch machen. Das versuchen wir zumindest. Klappt nicht immer, aber eben, wie es im Buch so schön heißt, Filme als Produktionsmittel zu nehmen. Filme zu nehmen als Verständigungsmittel über Gesellschaft. Also vielleicht auch über das hinauszugehen, was der eigentliche Film uns so erzählt. Also Film zu nehmen immer als ein Spiegelbild von Gesellschaft. Hier in dem Falle geht es um die untergegangene Bundesrepublik in den Film von Rainer Werner Fassbinder. Und das ist ein Briefwechsel von 2 Leuten mit sehr unterschiedlichen Biografien. Ich freue mich sehr, dass die Verfasser dieses Briefwechsels heute bei uns sind. Ganz herzlich willkommen erstmal grüne Politikerin, lange Jahre auch Vizepräsidentin des Bundestages, heute bei uns Antje Vollmer. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Tag.
Und ich freue mich sehr, dass der Mann heute bei uns ist, der gestern 60 Jahre alt geworden ist. Berauschendes, großes Fest, viele, viele Danksagungen und Lobpreisungen für ihn, Hans-Eckart Wenzel, Liedermacher mit DDR-Biografie.
Hallo, schönen
Willkommen.
Tag.
Und herzlichen Glückwunsch natürlich an der Stelle.
Danke sehr, danke sehr.
60 Jahre, man soll es kaum glauben. Und das war so etwas wie so ein Lebensexperiment, eine ganz tapfere Sache. Übrigens auch die Chance, alle Filme wirklich mal en bloc fast zu sehen. Immer wieder habt ihr zusammengesessen, habt euch die Filme angeschaut.
Tagelang und in einem Kino, also auch richtig auf Film, also nicht auf DVD. Also es war für uns ein Glück, es sind Zeiten gewesen, in denen die Ukraine-Krise anfing und man manchmal gar nicht mehr wusste, worüber man nachdenken sollte. Und dann ist man 2 Tage dahin gefahren und wir waren froh, in so eine andere Welt einzutauchen und arbeiten zu müssen. Und ja, das ist ein Geschenk. Antje ist sehr umtriebig. Sie hat mich kennengelernt, glaube ich, in der Form, als sie versucht hat, Ost- und Westkünstler zusammenzubringen. Also eine, in dem guten Sinne eine, sagen wir mal, eine ideologische Mäzen, das ist, glaube ich, die richtige weibliche Form. Und sie versucht, Leute zu vermitteln, ganz im Stillen, im Untergrund, würde ich sagen. Und so sind wir uns immer näher gekommen über Probleme und irgendwann stand dieses Buch zur Debatte.
Also ihr habt euch die Filme angesehen, eben in Blöcken, das hat die Fassbinder Stiftung möglich gemacht, um es auch mal zu sagen, nicht? Und dann habt ihr euch dann diese Briefe geschrieben, habt ihr denn nach dem Film überhaupt dieses Bedürfnis gehabt, sofort loszureden? Die Briefe klingen so, als ob das immer so eine Erstverständigung ist.
Also ich muss ja sagen, wir mussten ja immer nach Neustrelitz rausfahren.
Da war das Kino,
In diese wunderbare Kachelofenfabrik, da war das Kino und wir haben teilweise 4, 5, auch 6 Filme an einem Tag gesagt.
Nicht schlecht.
Dazwischen gerade mal ein Kaffee bei Wenzel, eine Zigarette. Und wir haben bewusst gedacht, also wir lassen das dann ein bisschen sacken und haben dann hinterher darüber in Briefen kommuniziert. Natürlich an dem Abend haben wir mit dem Wein zusammengesessen und mit Leuten, die Fassbinder kannten, gesprochen. Und dann tauchte so irgendwie aus diesem Nebel, auch dieser Ermüdung von diesem Sehen, tauchte dann natürlich diese alte Bundesrepublik auf. Fassbinder mit seiner Family, die ganzen Spannungen, die es da gegeben hat. Aber tatsächlich gibt es, glaube ich, ganz wenig Leute, die alle 44 Filme gesehen haben. Und da entsteht eine vollständige Welt. Und ich hoffe, dass die Zuhörer auch richtig neidisch sind.
Ja, also ich auf jeden Fall, weil ich kenne auch nicht alle. Ich kenne eine ganze Menge, glaube ich, aber nicht alles in der Form. Und ich finde es dann schon sehr faszinierend, wie komplex das eigentlich schmale Büchlein geworden ist. Also wie viele Themen da reinkommen angesichts von Fassbinder. Warum ist er so gut dafür geeignet? Warum ist er offensichtlich so ein guter Diskussionsanreger und Stofflieferant für solche sehr tiefgründigen philosophischen, politischen, ästhetischen Gespräche?
Er ist in einem gewissen Sinne ein Dilettant, im goethischen Sinne, einem guten, also von einer sehr großen Leidenschaft getragen. Und nicht immer hat er die ästhetischen Mittel dafür. Sozusagen das Verhältnis von Leidenschaft und Handwerk ist bei ihm ein sehr spannungsreiches. Und das finde ich etwas sehr Interessantes. Weil das, mittlerweile leben wir in einer Zeit, die andersrum ist. Da ist ein sehr hohes, ausgeprägtes Handwerk, aber die Leidenschaft ist sehr gering. Und das erzeugt so eine Art akademische, langweilige Kunst. Und Fassbinder hat einen großen Zorn. Er ist sozusagen in einer Zeit ein Dokumentarist, wo sich die Bundesrepublik findet und wo sie sich sozusagen eigentlich zu ihrem Positiven dreht, wo sie eine unglaublich liberale Republik wird, die man jetzt ja fast sozusagen sich wieder zurückwünschen könnte in dem Zustand, in dem
wir sind. Jean-Luc Godard, der andere französische große Filmemacher, auch ein Vorbild von Fassbinder, der hat das auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, es kann sein, dass er nur schlechte Filme gemacht hat, aber trotzdem ist er der größte Filmemacher Deutschlands. Er hat da Filme gemacht, als sein Land diese Filme am meisten brauchte, auch diesen Spiegel am meisten brauchte. Und das kann man sich heute auch schlecht vorstellen. Man ging wirklich, man floh auch manchmal vor einer gesellschaftlichen Wirklichkeit ins Kino. Und da fand man eine Deutung, die immer radikal war, immer kompromisslos, aber mit einer solchen sinnlichen Leidenschaft und mit Schauspielern, die extra dafür aus dem Nichts gekommen sind. Dieser Spiegel, das war der Fassbinder, und er war da doch sehr ehrlich und hat sich um nichts rumgemogelt, um kein Problem, um keine Auseinandersetzung.
Da würde ich gerne noch mal einen Schritt weitergehen, weil ihr die Debatte im Buch auch führt. Nämlich, es wird sehr, ich finde, zu Recht immer beschrieben, er ist eigentlich jemand, der immer daneben steht. Der ist nicht Teil der schwulen Bewegung, der ist auch nicht Teil der grünen Bewegung. Der ist eigentlich immer so ein bisschen am Rande, versucht auch nicht Teil von irgendwas zu werden. Und er ist auch ein Künstler, er ist nicht ein Dokumentarist oder jemand als Journalist, der die Wirklichkeit spiegelt. Deshalb stelle ich die Frage eigentlich noch mal, warum ist so jemand, der eigentlich, Antje Vollmer sagt das im Buch, glaube ich, mal ganz deutlich, der immer ein Stückchen daneben steht, trotzdem ein so offenbar idealer Chronist eines so nicht mehr existierenden Landes.
Das Interessante ist ja nicht, was in der offiziellen Geschichtsschreibung vorhanden ist, sondern das, was verschwiegen wird in der offiziellen Geschichtsschreibung. Das ist, worüber nicht gesprochen wird, das ist die Wahrheit, schreibt Heinemann. Und das ist sozusagen, diese Wahrheit findet man bei solchen scheinbar outgesourceten Personen am genauesten. Sie reflektieren den Mangel und sie reflektieren am genauesten die Utopie, die in der Gesellschaft ist. Und um die geht es letzten Endes. Was ist der Zustand, wie man sich dieses Land vorstellen könnte, dass es gut wäre? Das kann man an ihm sehr gut entdecken. Und dann gehört er letzten Endes, wenn ich auch gestern 60 geworden bin und er jetzt 70 wurde, aber wir sind quasi fast eine Generation, Antje und er. Wir sind ähnlich in einer Nachkriegssituation groß geworden, mit verschiedenen Jahren. Das ist sicher auch eine Form, um mit ihm zu rechnen.
Also ich finde auch, auf Fassbinder passt, er gehört zu nichts dazu und ist an allem, was neu ist, was aufbricht, was wehtut, was Auseinandersetzung ist, hautnah dabei. Also fast ist er nicht weit genug weg, um so einen distanzierten dokumentarischen Blick zu haben. Aber damit merkt man für diese Generation, was sie gebeutelt hat. Und interessant ist, dass er diese Parteinahme verweigert. Er ist die Ikone der schwulen Filmbewegung, aber er wollte es nicht sein und er verweigert auch diese Heroenrolle.
Er ist ein Rebell, er ist ein Anarchist, auch das passt nicht mehr in die heutige Bundesrepublik übrigens. Auch da merken wir, da kommt aus einer Zeit, als alles noch offenbar nicht so fest gefügt war, noch nicht so in Beton gegossen war. Wie sich das auch in eurem Buch widerspiegelt, darüber reden wir auch gleich weiter. Vorher Musik aus einem Film, der bei euch, wie ich übrigens auch finde, zu Recht nicht so sehr gut wegkommt, nämlich Kerel, sein letzter Film. Da hat er schon mit großen Stars arbeiten können, internationalen Stars. Jean Moreau singt da allerdings ein Lied, basierend auf einer Zeile von Oscar Wilde, die eigentlich so auch von ihm selber stammen könnte, von Fassbinder, also Jean Moreau mit Each Man Killed the Things He Loves. Hinter den Bildern die Welt, die untergegangene Bundesrepublik in den Filmen von Rainer Werner Fassbinder. Das ist ein Briefwechsel eben über die Filme von Fassbinder zwischen Antje Vollmer und Hans-Eckard Wenzel, die heute bei uns hier zu Gast sind. Und ich finde es manchmal fast beschämend als jemand, der professionell mit Filmen zu tun hat, wenn man euer Buch liest, wenn man sieht, wie genau ihr hinseht, was ihr alles entdeckt, was man selbst auch übersehen hat. Also das ist wirklich eine große Bereicherung und eine große Anregung, die Filme nochmal neu zu sehen und neu nachzudenken. Und es ist auch, und das liegt der Natur der Sache, ein Ost-West-Dialog, ganz klar, mit euren Biografien, unterschiedlichen Herkünften. Also wie ging es dir zum Beispiel, Hans-Eckard, mit diesen Filmen von ihm? So nachdenken eben auch mit so einer Ostbiografie, spiegelt sich da dann eben doch was?
Für den Ostmenschen war der Westen nicht so weit weg wie der Osten für den Westmenschen. Das muss man sagen. Ich habe sehr viele Filme von ihm gesehen. Es war möglich, viel zu sehen in Akademie der Künste oder im
Programmkinos
liefen. Also ich kannte ihn. Es hatte eine gewisse, hatte ich beschrieben, eine Aura von Aufsässigkeit, die mich interessiert hat in dieser Zeit. Also der war schon für mich handhabbar. Aber der Punkt war eigentlich der, dass Antje ganz am Anfang eine Monographie schreiben wollte. Und wir dann irgendwann auf die Idee kommen, dass es vielleicht am interessantesten ist, wir gucken einfach auf die Dokumente, was ist in diesem Film drin, und tauschen uns darüber aus. Und sobald man sich über Kunstprodukte austauscht, werden die eigenen Erfahrungen abgerufen. Und ich fand das Interesse von Antje, das darin besteht, im Grunde auch einen Verlust festzumachen. Ich habe den Verlust sozusagen des Landes, in dem ich groß geworden bin, und Antje ja eigentlich nicht. Und dann behauptet sie, sie hat aber auch einen Verlust, weil es die Bundesrepublik nicht mehr gibt. Und schon sind wir in diesem Thema. Und schon sind wir bei einem sehr authentischen Punkt bei Fassbinder, der uns das eventuell möglich macht zu erkennen. Und so kam das, dass man mit den eigenen Erfahrungen zu arbeiten beginnt, weil es sich natürlich auch irgendwann totläuft, zu reden, dass der Film ist so und so und die Geschichte ist so und so und warum macht er das? Mhm. Es geht immer darum, Kunstwerke sind quasi wie Vasen, in die wir die Blumen unserer Erfahrung hineinstellen können. Die sind gebündelt und sind dann ein Strauß und dann können wir damit umgehen. Und das ist auch mit Fassbinders.
Und das stimmt. Ich glaube, dieses Gefühl ganz dicht dran, aber nicht dazugehörig, das habe ich auch zu der jetzigen Republik. Und das haben wir vielleicht beide, obwohl wir unterschiedlich herkommen. Man kann eigentlich nur über das eigene Land solche Filme machen, jedenfalls so, wie er sie gemacht hat, so aus dem Plötzlichen heraus, weil man das am besten kennt und unter dem auch am meisten leidet. Und trotzdem wollte er nicht einer für Programmkinos sein. Er wollte auch, und mit den späteren Filmen Berlin Alexanderplatz, Lili Marleen, Lola und so, hat er ja auch das geschafft, dass er auch diese große Wirkung hatte. Letztendlich wollte er schon so viele erreichen, wie nur irgendwie möglich, um ihnen dieses Gefühl, das ist doch noch nicht unser Land und in dem ist man auch nicht beheimatet, um das rüberzubringen.
Was mir auch sehr schön herausgearbeitet wird, finde ich, ist so diese Doppelfunktion. Das wurde eben auch schon ein bisschen genannt seiner Filme. Also einerseits haben die auch was Eskapistisches. Die gehen ins Genre rein, die wollen unterhalten, die wollen uns in den Sessel drücken. Und dann haben sie eben wiederum dieses realistische Element, nämlich eine Gesellschaft zu sezieren, wo ich dann wieder dachte, auch das kommt vor in eurem Buch, da gibt es dann doch wieder mehr Ähnlichkeiten, als ich es mir vielleicht auch bewusst gemacht habe. Diese Spießige, diese Enge der Räume, dieser Ausstattungswut des Kleinen, das gab es in Ost und West.
Ja, und das ist ja nun einfach ein biografischer Zufall. Fassbinder ist im Mai 45 geboren, also absolut Stunde Null. Und 82 gestorben. Und mir ist heute klar, schon als die Grünen in den Bundestag kamen, war die alte Bundesrepublik die von Fassbinder wirklich vorbei. Das heißt, er hat genau die Zeit, in der er gelebt hat, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, mit dem Spießigtum, mit diesen 50er Jahren, mit diesem Gelsenkirchener Barock, aber auch das Nicht-Beheimatet-Sein in Landschaften, die Enge, wie sich die Leute so auf die Haut rücken und auch auch wehtun und verletzen und erniedrigen, das alles hat er unheimlich gut erfasst. Und ich fand immer spannend, den Wenzel zu fragen, gab es nicht sowas auch? Also gerade dieses Kleinfamilien-enge, brutale Milieu, wo jemand, der kreativ ist, einfach erstickt und rebellieren muss, weil er sonst gar nicht mehr weiterleben könnte. Und da haben wir auch Ähnliches gefunden.
Ja klar, ich stamme aus einer Kleinstadt. Also das ist im Grunde das Deutscheste, was einem passieren kann. Dass man eigentlich immer nach der Welt Sehnsucht hat und die Enge natürlich empfindet. Das sind andere Regularien gewesen. Hier im Osten waren es die langen Haare und die Jeans und die Plastiktüte, mit der man nicht in die Schule gehen durfte. Aber es ist letzten Endes der gleiche Ausdruck. Das hat etwas mit unserer deutschen Identität zu tun. Dass wir ein Volk sind, das sehr spät sozusagen eine Nation geworden ist. Dann mehrere Rückschläge hatte durch den Faschismus und sowas, sich eigentlich immer nicht traut. Und man sieht es doch, welcher Rassismus im Moment aufblüht. Die Überfälle auf die Asylbewerberheime oder diese ganze Hetze gegen Griechenland. Auf einmal ist das alles wieder da. Man denkt, es ist vorbei gewesen. Und es war in beiden deutschen Staaten vorhanden.
Also Fassbinder ist ja nicht im eigentlichen Sinne ein politischer Autor, obwohl er eminent politisch ist. Und er hat das mal auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, ich merke überall, wo es stinkt. Und dieses Gespür für die Verlogenheit auch in Kommunikationen, für die falsche Sprache, hat er einen sensationell sensiblen Umgang mit Sprache, nicht nur mit Bildern und Filmen. Das ist das, was ihn wirklich auszeichnet und deswegen zu einem so präzisen Chronisten seiner Zeit macht.
Also auch das wird im Buch deutlich, finde ich, wie viele Themen, die er damals angesprochen hat, heute noch eine Bedeutung haben. Einige wurden ja auch erwähnt, also Angst vor dem Fremden, all diese Themen gibt es ja bei ihm durchaus schon. Aber eine Frage habe ich noch an euch. Wenn man jetzt drei Bücher eines Autors hintereinander liest, dann entdeckt man bestimmte Themen, bestimmte Farben, bestimmte Linien, die sich da durchziehen. Ihr habt jetzt das gesamte Werk von Fassbinder gesehen. Gab es da für euch immer einen Augenblick, wo ihr gesagt habt, so habe ich den einfach noch nie verstanden, er schien mir vertraut und er ist doch ein anderer?
Glaube ich, so nach dem dritten Mal, wenn man so den ganzen Tag und die Nacht guckt, auf einmal, wie wenn man ihn kannte. Es gab so eine persönliche Nähe. Es ist ja wie eine Familie. Immer die gleichen Schauspieler, immer die gleichen Gesichter. Heute sind sie alle wieder da. Dann taucht er mal selber auf. Und dann ist es schon etwas, dass er in der Zeit mir sehr nah geworden ist. Also so ich habe sehr viel verstanden von dem, was er gemacht hat, warum er es gemacht hat und wie es ihm manchmal gegangen ist. Es war beängstigend nah.
Und bei mir war es so, ich habe mich immer erinnert, ich war gar kein Fassbinder-Fan. Und das lag vielleicht auch daran, diese Person war sehr im Vordergrund. Die unglaublichen Auseinandersetzungen in seinem Teams, die Verletzungen, die Erniedrigungen, auch das teilweise brutale Auftreten und so weiter. Und auf einmal war die Person weg und man sah die Filme. Und aus den Filmen kommt ein anderer Fassbinder raus, ein viel sensiblerer, aber auch einer, der unglaublich viel Mitgefühl mit Schwachen, mit Außenseitern hat und deren, ohne sie zum Opfer zu machen. Also der hat überhaupt keinen Opferfetisch. Der sieht auch bei den Opfern genau hin und wie sie sich auf ihre Weise teilweise brutal wehren. Die Liebe, die er ihnen zukommen lässt, ist, dass er sie ganz genau vollständig wahrnimmt in all ihren Möglichkeiten und damit werden sie richtige Menschen.
Film als Lupe, also als Vergrößerungsmöglichkeit für gesellschaftliche Konflikte, genau das spiegelt sich wieder in diesem Buch hinter den Bildern Die Welt, die untergegangene Bundesrepublik in den Filmen von Rainer Werner Fassbinder, ein Dialog zwischen Antje Vollmer und Hans-Eckart Wenze. Ganz herzlichen Dank euch erstmal für dieses ganz besonders schöne und sehr kluge Filmbuch, das ihr da geschaffen habt und schönen Dank natürlich für den Besuch hier bei uns. Und ich habe noch eine Bitte, übrigens erschienen ist das Buch beim Verlag Matrosenblau. Kostet im Laden 17 Euro. Und eine große Bitte hätte ich noch, macht das bitte nochmal, dann vielleicht wirklich mit DDR-Film. Ich weiß nicht, ob es da einen Regisseur gibt, der so exemplarisch wäre wie Fassbinder, vielleicht Konrad Wolf am ehesten. Oder wir stellen nochmal ein Programm zusammen aus mehreren. Ich würde mich auch bereit erklären, dieses Programm für euch zusammenzustellen. Man merkt ja, man kann euch was zumuten. Also 50 Filme. Idee. Ja, die Idee gefällt euch, freut mich sehr. Wie gesagt, 50 Filme sind für euch überhaupt kein Problem, habe ich gemerkt, in kürzester Zeit. Wahrscheinlich jetzt derzeit mit die besten Fassbinder-Kenner, die es in Deutschland gibt. Antje Vollmer und Hans-Eckart Wenze. Vielen Dank. Die Regisseurin, die heute bei uns zu Gast ist, kennen wir ganz gut von der Berlinale nämlich. Da lief ihr Film Hämel, ein sehr provokantes Werk. Ihr Spielfilmdebüt war das, viel beachtet. Danach folgte ein ganz persönlicher, auch schmerzlicher, aber auch grimmig-komischer Film über ihre eigene Krebserkrankung, My New Boobs. Und jetzt gibt's ihren dritten Film, ihren zweiten Spielfilm, um das ganz genau zu sagen. Auch dieser Film lief auf der Berlinale und hat eine hochinteressante erzählerische Struktur, nimmt uns mitten hinein in die Trauerarbeit einer Frau. Und zwar einer Frau, die eben nicht still in der Ecke sitzt und trauert, sondern die loszieht. Wir haben also ein Roadmovie aus den Niederlanden. Ich freue mich erstmal sehr, dass die Regisseurin mal wieder bei uns ist, Sascha Pollack. Hi, good to have you here, welcome.
Hello.
Und der Originaltitel des Films ist Zürich, was sehr verwirrend ist. Der deutsche Titel ist etwas eindeutiger, nämlich Die getäuschte Frau.
Ja.
Erstmal freue ich mich sehr, dass du wieder bei uns bist und dass wir über diesen sehr interessanten Film reden können. Der immer erzählt von einer Frau, die ja erst im Verlauf dieses Films vielleicht wirklich begreift, was der Verlust ihres Geliebten, der beim Unfall starb, für sie wirklich bedeutet. Warum war es dir wichtig, so eine Geschichte zu erzählen von einer Frau, die vielleicht erst entdeckt, was Trauer ist, die vielleicht gar nicht von Anfang an trauert? Did you understand my question?
I think I got it. Great. Well, I think we had a lot of discussions. The movie is in two parts, and the first part you don't really know what's happening, and you have to discover it with Nina, the main character. And I was a bit worried in the beginning. How long can you look at a woman that you don't really know what's going on, and before you get bored or something? I think I managed, but it was mainly. I mean, in the end, Nina does something that is. I'm not going to reveal, but which is quite terrible, and it was important to us that you could have this journey with this character and get to know her a little bit.
Also, sie sagt, sie will auch nicht zu viel verraten, aber sie will schon sagen, klar, es geht um diese Frau und es sind zwei Teile in diesem Film und sie ist das Risiko eingegangen, dass man den ersten Teil des Films sieht, der übrigens streng genommen der zweite Teil ist, steht auch da, Teil 2, man ist erstmal sehr verwirrt, später kommt dann Teil 1. Also sie hatte schon die Angst, dass man vielleicht bei diesem ersten Teil, den man da sieht, wo man ja gar nicht alles versteht, was diese Frau tut, vielleicht auch gelangweilt sein wird, dass man da irgendwie nicht richtig reinkommt, aber sie glaubt, nein, sie haben es schon geschafft, es uns so zu erzählen, I absolutely agree with you, dass man eben schon daran interessiert ist, diese Frau zu verstehen, zu begreifen, was sie da tut. Am Ende, sie wird das nicht verraten, tut sie etwas ziemlich Furchtbares, aber man soll das eben verstehen. Man ist diese Reise mit ihr gemeinsam ja irgendwie gegangen, hat die unternommen mit ihr gemeinsam und versteht dann eben genau, was sie da tut am Ende. Und das ist ja gerade das Spannende an deinem Film, finde ich, durch diese ja auch verrückte Struktur, also die beiden Teile, die vertauscht sind, aber auch innerhalb der Teile gibt es ja immer wieder Zeitsprünge und gibt es Verschiebungen der Perspektiven. Ich finde, dadurch wird dein Film nicht sentimental. Sie zieht los, sie trampt ja durch die Gegend, sie zieht durch Holland und auch noch weiter, glaube ich. Warum macht sie das? Warum ist das ihre Art, Trauer zu bewältigen?
This is her way. It's either through singing or through moving. It's not through talking and not through crying. She doesn't really cry until finally feels the moment that he died, which gets triggered by something.
Many secrets in the movie.
If she would not move, she would just vanish or would die herself. She needs to move away and to leave everything behind. I think there are many ways to deal with grief, and there's not one logical way. You have people that cry or talk or sit or sit sure. at home. She does something different.
Also ihre Art, im Trauer zu bewältigen, ist entweder unterwegs zu sein, sich zu bewegen oder zu singen. Also sie sagt, es gibt ja viele Wege, eben um Trauer zu bewältigen. Da gibt es nicht nur einen Weg, dass man irgendwie in der Ecke sitzt oder irgendwie still ist, sondern es gibt viele Wege. Ihre Art ist es eben, unterwegs zu sein, loszuziehen, nicht? Und diese Erfahrung eben auf diese Weise zu verarbeiten. Sie weint ja eigentlich auch nicht im Film, außer an der Stelle, wo sie dann wirklich erfährt, dass er tot ist. Da gibt es eben diese Szene, wo sie weint und das ist sehr ergreifend übrigens auch. Und das liegt nicht zuletzt an einer überragenden Schauspielerin, die gar keine Schauspielerin ist. In Holland ist sie wohl sehr bekannt. Also Wende Snyder ist ihr Name. Ich habe sie jetzt für mich entdeckt. Auch als Sängerin übrigens fand das ganz toll, was sie macht. Aber es ist schon erstaunlich, wie sie da spielt. Wir haben das schöne Wort in Deutschland, uneitel dafür. Also schutzlos, auch nicht immer schön. Ganz erstaunlich. Also wie habt ihr da zusammengearbeitet? Denn als Sängerin war sie ja, oder ist sie schon sehr bekannt.
Ja.
Aber als Schauspielerin, ist das ihr Debüt?
Ja.
Unglaublich.
It was really, really great to work with her. At first she had some reservations. She didn't want to play in a movie. She's a very successful singer. She was busy with her new album. Mm-hmm. But after a certain time, it stayed with her and she was interested in it. And from the moment she said yes, I want to do it, she was really 100% there. And she was, as you say, not vain at all. And she was not, I think, the most interesting thing about her is that she is not afraid to fall. She gave herself to me and she trusted me, and we did a long rehearsal period. And for her, it was, I think, the most difficult things were, for instance, the love scenes with Sacha Alexander Gerzak. It's difficult for a non-actress to play scenes where you need to kiss somebody or because that comes really close. She is normally really a control freak in her shows, and she's really, really precise. But in this movie, she said, okay, we will see what happens. And yeah, she trusted me. So I'm really grateful for that.
Yeah. Also sie ist, wie gesagt, eine sehr bekannte Sängerin. Man kennt sie sehr gut. Und sie wollte erst auch gar nicht so richtig ran. Also Wende nennt sie sich als Sängerin. Mm-hmm. Ist sie Wende. Und hat ein neues Album, eine Tour und alles, was man so vorbereitet. Das wollte sie gar nicht machen. Aber dann fand sie es doch offenbar sehr spannend und hat sich auch fallen gelassen. Das ist ihre Fähigkeit, sich dann eben fallen zu lassen, ganz der Regisseurin zu vertrauen. Wir haben lange zusammengearbeitet, lange zusammen geprobt auch. Und es gab viele sehr schwierige Szenen. Wir haben die Liebesszene mit Sacha Alexander Gerzak, ist ein deutscher Schauspieler, der in deinem Film ja zu sehen ist. Also das ist immer schwierig natürlich, noch dazu für einen Nicht-Schauspieler eben zu küssen, diese Intimität herzustellen. Das sind alles Dinge. Aber da hat sie den wirklich der Regisseurin vertraut. Sie ist selbst eine sehr kontrollierte Künstlerin als Musikerin. Also da kontrolliert sie alles und sehr präzise. Aber gerade hier ging es ja darum, sich zu öffnen, sich auch fallen zu lassen. Und das macht sie in diesem Film sehr eindrucksvoll. Und in dieser besonderen Struktur mit dieser überragenden Hauptdarstellerin und dem Blick eben auf Trauerarbeit, die eine gewisse Aggression hat. Das ist eine aggressive Art, finde ich. Zu trauern, die da erzählt wird. War es für dich eben auch ein neuer Blick vielleicht? Du hast hast eben auch durch deine Erkrankung, kann ich mir vorstellen, einen sehr ernsthaften Blick aufs Leben und auf den Tod und auf die Nähe auch zum Tod. Also ich könnte mir vorstellen, dass das trotzdem auch für dich eine Form war von Verarbeitung einer sehr persönlichen und auch sehr schmerzlichen Erfahrung.
Death is something we all have to deal with at some point. So for me it's a subject that naturally interests me because it is there and we have to deal with it. It is of course a fear of me to lose your loved ones or to understand it. So in that case, yeah, I think it's personal, but it's for everybody. A lot of people think the movie is heavy and heavy subject and of course it is, but I think for me death is something for everybody. Why not talk about it?
Sure. Also sie sagte, Tod ist mir eine Erfahrung, die jeden etwas angeht und die auch für sie sehr wichtig ist und über die sie natürlich nachdenkt. Auch die Angst, Menschen zu verlieren, die man sehr liebt, all das spielt in diesem Film eine Rolle. Und sie sagt natürlich, der Film ist sehr persönlich, er hat auch mit persönlichen Erfahrungen zu tun. Aber da der Tod eben so eine universelle Herausforderung an uns alle ist, mit uns allen etwas zu tun hat, dadurch ist es eben auch hoffentlich ein Film für alle. Viele Leute denken, es ist ein ganz schwerer und heftiger Film, aber sie glaubt, es ist ein Film für jeden. Und das kann ich auch nur bestätigen. Es ist eine ungewöhnliche Seherfahrung. Man muss schon sehr aufpassen. Aber ich kann Ihnen sagen, der ästhetische Genuss entsteht natürlich auch dadurch, dass alles, was rätselhaft erscheint, wirklich einen Sinn ergibt. Also am Schluss schließen sich alle Kreise und man versteht sehr genau, was, wann und warum geschehen ist. In diesem Film von Sascha Pollack, bei der ich mich sehr herzlich bedanke. Jetzt also im Kino Die getäuschte Frau. Und mit einer Frau, die ich jetzt auch dank deines Films als Sängerin entdeckt habe. Hab mir viel angehört von ihr. Wirklich eine ganz wunderbare Sängerin, die sich so bewusst stellt in die französische Chanson-Tradition. Das hört man bei ihr ganz deutlich. Wende eben als Sängerin jetzt hier zu hören, wenn auch in Englisch. Und glücklicherweise hast du ja ein Lied mitgebracht, das sie auch im Film singt. Und zwar speziell für dich aufgenommen.
Ja, it's Tower Song by Townes Van Zandt and it's performed by Wende.
Und das hören wir jetzt, dieses Lied. Also ihre Coverversion eines Liedes dieses berühmten Country-Sängers. Schönen Dank, dass du uns das Lied mitgebracht hast aus deinem Film Zürich. Und danke für deinen Besuch bei uns.
Danke.
Und damit sind wir auch schon wieder fertig miteinander. Dies war 12 Uhr mittags, das Filmmagazin hier auf Radio 1. Mein Name ist Knut Elstermann und ein super Wochenende haben wir sowieso draußen im Freien und am Abend dann natürlich im Kino. Machen Sie es gut, tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.